Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Luftangriff auf einen Hilfskonvoi der Vereinten Nationen in Syrien hat die Situation in dem Bürgerkriegsland erneut verschärft. Die UN setzen ihre Hilfslieferungen zunächst aus. Bei dem Angriff nahe Aleppo hatte es gestern Abend zahlreiche Tote gegeben, ein Großteil der Medikamente und Lebensmittel verbrannte. Unklar ist noch, welche Seite für die Bombardierung verantwortlich war. Die syrische Armee hatte zuvor die seit knapp einer Woche geltende Waffenruhe für beendet erklärt.
Die Überreste eines Hilfskonvois für die syrische Zivilbevölkerung. Zerstörte LKW, mindestens 20 Tote nach Luftangriffen gestern Nacht. Das Ende der Waffenruhe. Aktivisten der syrischen Opposition machen Russland und das syrische Regime für die Attacke verantwortlich. Die russische Luftwaffe und syrische Helikopter haben dieses Gebiet und den Konvoi der Vereinten Nationen heftig bombardiert. Und das hat zu enormen Zerstörungen geführt. Russland und Syrien haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Vereinten Nationen nannten die Attacke abscheulich und widerwärtig und sprachen von einem Kriegsverbrechen, falls der Angriff absichtlich geflogen worden sei. Als Sofortmaßnahme haben wir aus Sicherheitsgründen sämtliche Hilfstransporte bis auf Weiteres eingestellt. Eine weitere Katastrophe für die syrische Zivilbevölkerung. Wie hier in Aleppo, wo noch immer rund 275.000 Menschen von der syrischen Armee eingeschlossen sind. In der umliegenden Provinz, wo Assad-Truppen herrschen, scheinen Hilfslieferungen dagegen anzukommen. Das russische Staatsfernsehen berichtet über einen LKW-Konvoi mit Hilfsgütern aus Weißrussland. Gleichzeitig gibt es immer neue Luftangriffe auf Aleppo. In einem Rebellenviertel wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 20 Zivilisten getötet, darunter ein einjähriges Mädchen. Regierungstruppen, unterstützt von der russischen Luftwaffe, haben nach Agenturmeldungen auch 40 Rebellen getötet.
Der Krieg in Syrien hat heute auch den Auftakt der UN-Generaldebatte sowie politische Beratungen am Rande des Treffens bestimmt. So mahnte US-Präsident Obama in seiner letzten wichtigen Rede vor den Vereinten Nationen eine Kurskorrektur im Umgang mit internationalen Krisen an. Konflikte wie der in Syrien seien besser gemeinsam zu lösen, so Obama in New York. Die diplomatischen Bemühungen müssten trotz aller Gewalt fortgesetzt werden.
Abscheulich, entsetzlich, empörend. Der tödliche Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi in Syrien hat die Atmosphäre auf der UN-Vollversammlung vergiftet. Und trotzdem will US-Präsident Obama versuchen, zusammen mit Russland, dem Verbündeten der syrischen Regierung, eine friedliche Lösung auszuhandeln. In Syrien gibt es keine Alternative zur Diplomatie. Militärisch kann dort niemand gewinnen. Wir müssen die Gewalt stoppen und den Menschen helfen. Der US-Präsident vermied es, Russland oder Syrien direkt für den Angriff verantwortlich zu machen. In Anlehnung an die Worte von Martin Luther King rief er zu Frieden und Verständigung auf, sein Vermächtnis. Fortschritt kann es nur geben, wenn wir uns ohne Unterlass darum bemühen, vor Gott zu bestehen. Alle Regierenden und die gesamte Völkergemeinschaft sollte diese unverrückbare Wahrheit vor Augen haben. Eine Vision, die beim Treffen der Außenminister in der Syrien-Kontaktgruppe noch keine Rolle spielte. Eisige Stimmung, Vorwürfe, Misstrauen. Man vertagte sich auf kommenden Freitag. Ein zutiefst frustrierter, scheidender UN-Generalsekretär. Mächtige Gönner, die diese Kriegsmaschine füttern, haben Blut an ihren Händen. Sie sitzen hier bei uns in der Halle und begehen und planen in Syrien Grausamkeiten. Schon morgen werden im UN-Sicherheitsrat die Gegensätze wieder aufeinanderprallen. Eigentlich hatten Russland und die USA eine Übereinkunft ausgehandelt, wie man in Syrien den sogenannten Islamischen Staat gemeinsam bekämpfen kann, Geheimdienstinformationen austauscht. Das steht nun alles zur Disposition.
Auf der griechischen Insel Lesbos hat ein Feuer ein Flüchtlingslager weitgehend zerstört. Etwa 3000 Menschen wurden obdachlos. Der Brand war gestern Abend offenbar von Bewohnern selbst gelegt worden. Der Vorfall wirft ein Licht auf die schwierige Lage in Griechenland. Etwa 60.000 Flüchtlinge halten sich derzeit dort auf, 13.600 allein auf den Ägäischen Inseln. Dort, nur wenige Kilometer von der türkischen Küste entfernt, hat die EU 5 sogenannte Hotspots eingerichtet, um illegal eingereiste Flüchtlinge rasch wieder zurück in die Türkei zu schicken. Auf der Insel Lesbos bei Moria befindet sich das größte Camp. Es ist ebenso wie die anderen Lager stark überfüllt.
Vielleicht findet sich noch etwas von dem Wenigen, was er besessen hat. Doch das meiste scheint wohl verbrannt. Moria am Tag danach. Viele Flüchtlinge sind obdachlos. Ihre Zelte gibt es nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Anlage ist abgebrannt. Es gab einen Streit zwischen Afghanen und anderen Nationalitäten. Sie haben Steine geworfen und dann einige Zelte angezündet. Alle Menschen liefen weg. Aber das war das Hauptproblem. Raus aus dem Camp, aber wohin? Gestern am späten Nachmittag beginnt der Streit. Abends eskaliert die Situation, zeigen Handyvideos. Mittlerweile wurden mehrere Flüchtlinge festgenommen. Mehr als 4000 Menschen sind hier untergebracht. Platz ist nur für ungefähr 2000. Die Nerven der Menschen liegen blank. Sie haben Angst, in die Türkei abgeschoben zu werden. Die Zustände im Camp werden vom UNHCR seit langem kritisiert. Hier appelliert man erneut an die EU, die Griechen zu unterstützen.
Vor allem bei den Transfers von Asylsuchenden, die bereits versprochen sind. Das geht zu langsam. Das geht zu langsam bei den griechischen Behörden mit der Registrierung, aber das geht auch zu langsam auf der Seite vieler europäischer Länder, die diese Asylwerberinnen und Asylwerber aufnehmen sollten.
Eigentlich sollte längst ein Großteil der Flüchtlinge in andere EU-Mitgliedstaaten gebracht werden. Bislang wurde nur ein Bruchteil umgesiedelt. Flüchtlinge und Griechen fühlen sich von der EU im Stich gelassen.
CSU-Chef Seehofer hat die Selbstkritik von Bundeskanzlerin Merkel in der Flüchtlingspolitik begrüßt, sieht darin aber keinen Kurswechsel. Bei der CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz sagte er, die Äußerungen seien in vielen Punkten bemerkenswert. Sie seien aber nach seiner Auffassung kein Garant für eine Einigung mit der CDU.
Er scheint zufrieden mit sich und seiner Linie in der Flüchtlingspolitik. Horst Seehofer nach seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsabgeordneten. Vor allem das Eingeständnis von Kanzlerin Merkel gestern, während der Flüchtlingskrise sei ein Fehler passiert, hat den bayerischen Landeschef beflügelt.
Bemerkenswerte Sätze der Kanzlerin, zu begrüßende Sätze der Kanzlerin. Aber es ist noch nicht jetzt die Vereinbarung, die notwendig ist zwischen CDU und CSU.
Nach wie vor höchst umstritten zwischen den Unionsschwestern die Obergrenze. Intern bekräftigte Seehofer, dass maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden könnten. Öffentlich wiederholte er allerdings diese Zahl nicht. Schützenhilfe auch aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag.
Wir brauchen eine Obergrenze als Orientierungsgröße. Und die von uns ins Gespräch gebrachte Obergrenze von 200.000 ist ein Erfahrungswert aufgrund der letzten Jahre.
Julia Klöckner, stellvertretende CDU-Vorsitzende, lotet vorsichtig Gemeinsamkeiten mit der CSU-Linie aus.
Aber die Frage ist ja der Interpretation, ob man Kontingente damit meint oder wie man das letztlich auch macht.
Und auch Seehofer gibt sich versöhnlich.
Die ganzen Einigungsbemühungen finden ja statt, damit Schwesterparteien bleiben, damit sie sich gegenseitig wie seit Jahrzehnten auf dem Parteitag besuchen und dass wir gemeinsam in den Wahlkampf marschieren.
Einigkeit könnte Seehofer schon morgen erzielen, wenn er in Berlin am Rande des Vermittlungsausschusses zur Erbschaftssteuer mit der Kanzlerin zusammentrifft.
Der Deutsche Bundestag und mehrere Parteien sind erneut Ziel eines Hackerangriffs geworden. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird eine russische Gruppierung dahinter vermutet. Sie soll im August E-Mails mit falscher Identität an gezielt ausgewählte Abgeordnete und Mitarbeiter verschickt haben. Darin sei der Eindruck erweckt worden, Absender sei die NATO.
Ein Angriff mitten ins politische Herz. Im Visier der Hacker, die Bundestagsfraktion der SPD etwa und auch verschiedene Bundestagsabgeordnete. Die gute Nachricht: Sämtliche Attacken auf den Bundestag konnten definitiv abgewehrt werden. Betroffen aber auch Parteien. Die Bundesgeschäftsstelle der Linken und die der Jungen Union. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik informierte die betroffenen Parteien und Fraktionen.
Wir hatten Sorge, dass einfach Gefahr im Verzug ist. Wir haben jetzt dort einen Warnhinweis bekommen. Es gab Angriffe dagegen, die größtenteils auch nicht erfolgreich gewesen sind. Und dann geht es ja darum, dass man auch schnell handelt, dass wir nicht lange abwarten, sondern sofort dann darüber informieren.
Hinter der Attacke werden russische Hacker vermutet. Es soll sich um die gleiche Gruppe handeln, die bereits vor einem Jahr den Server des Bundestags angegriffen hatte. Über die Absicht der neuerlichen Attacken kann nur spekuliert werden. Denkbar? Eine geplante Einflussnahme auf den deutschen Bundestagswahlkampf, wie dies im laufenden US-Wahlkampf vermutet wird. Dort wurden vertrauliche E-Mails veröffentlicht, das sorgte für Ärger. Ähnliche Motive könnten die Hacker auch für Deutschland haben.
Gefährlich ist, wenn kurz vor Wahlen private Daten der Kandidaten, aber auch Informationen, Erkenntnisse aus Parteizentralen von ausländischen Nachrichtendiensten abgegriffen würden, dann zu Propagandazwecken eingesetzt werden. Das macht uns vor den anstehenden Wahlen natürlich Sorgen.
Der Hackerangriff wurde größtenteils abgewehrt, heißt es. Doch das sorgt nur zum Teil für Erleichterung im politischen Berlin. Experten warnen, vor der Bundestagswahl könnten solche Cyberattacken zunehmen.
Weitere Einzelheiten zu der mutmaßlichen Hackergruppe und ihrem Vorgehen in Deutschland finden Sie auf tagesschau.de. Der Fußballverein SV Wilhelmshaven hat heute vor dem Bundesgerichtshof einen Sieg gegen die Fußballverbände errungen. Ein 2012 verhängter Zwangsabstieg ist damit unwirksam. Der DFB und der Norddeutsche Fußballverband hatten den Klub auf Geheiß der FIFA wegen eines Regelverstoßes aus der Regionalliga geworfen. Das wollte der SV Wilhelmshaven nicht akzeptieren. Die Karlsruher Richter stellten klar, dass die Regeln der übergeordneten Verbände nur für die eigenen Mitglieder bindend sind.
So sehen Sieger aus. Die Vertreter des SV Wilhelmshaven verlassen zufrieden den Verhandlungssaal.
Dafür haben wir jahrelang gekämpft und durchgehalten. Und ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, dass wir so hartnäckig sind, dass wir so lange bestehen. Denn das hält normalerweise kein Verein durch, gegen die Verbände sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen.
Ein argentinischer Spieler war der Auslöser für den fast 10-jährigen Rechtsstreit. An dessen Jugendvereine sollte der SV Wilhelmshaven eine Ausbildungsentschädigung zahlen, weigerte sich aber. Die FIFA forderte als Strafe den Zwangsabstieg aus der Regionalliga. Der zuständige Norddeutsche Fußballverband NFV gab dem Druck des Weltverbandes nach und setzte den Abstieg durch. Zu Unrecht entschied heute der BGH, denn die Satzung des NFV sehe Strafen wie den Zwangsabstieg gar nicht vor. Und die FIFA-Regeln würden nicht automatisch für die Regionalverbände gelten. Die müssen jetzt also ihre Satzungen ändern, wenn FIFA-Regeln auch auf Regionalebene gelten sollen.
Dann werden wir das entsprechend aufnehmen. Und es scheint dann ja den Vereinen zu helfen, dabei, dass sie verstehen, wobei es da im Fußball geht, in der Struktur, was offensichtlich nicht alle wissen.
Für die Vergangenheit wird eine Satzungsänderung aber nicht mehr wirksam. Der SV Wilhelmshaven, inzwischen Siebtligist, hat also endgültig gewonnen und will jetzt beantragen, in der kommenden Saison wieder Regionalliga zu spielen.
Mit dem 8. Sieg im 8. Spiel haben die DFB-Frauen heute die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2017 abgeschlossen. Das Team von Bundestrainerin Steffi Jones schlug die ungarische Auswahl 1:0. Der Siegtreffer fiel in der 29. Minute durch ein Eigentor der Ungarinnen.
Die deutsche Paralympics-Mannschaft ist aus Rio de Janeiro zurückgekehrt. Nach der Landung schwenkte Radfahrer Michael Täuber die deutsche Fahne aus dem Cockpit und zeigte danach seine Goldmedaille von Rio. Es ist bereits die 5. für den 48-Jährigen seit den Spielen in Athen 2004. Insgesamt hat das deutsche Paralympics-Team in Rio 57 Mal Edelmetall geholt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 21. September.
Das Hoch über Skandinavien sorgt für oft ruhiges Wetter. Das Tief über dem Osten Europas schickt aber Wolken nach Deutschland. Heute Nacht breiten sich diese Wolken über dem Osten und Norden aus. Es regnet etwas, örtlich bildet sich Nebel. Morgen Vormittag gibt es in der Südwesthälfte nach Nebelauflösung Sonne und Wolken. Weiter nordöstlich Wolken und einzelne Schauer. Am Nachmittag wird es auch im Nordosten immer freundlicher. In der Nacht Abkühlung auf 14 bis 3 Grad. Morgen erwärmt sich die Luft auf 15 bis 21 Grad. Am Donnerstag nach Nebel und Hochnebel freundlich. Am Freitag wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Samstag Sonne und lockere Wolken.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Wioska mit diesen Tagesthemen. Hilflose UN, wie die Vereinten Nationen nach einer Lösung für Syrien suchen. Und die verzweifelte Lage der Flüchtlinge in Griechenland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.